Es war so vor circa 10 Jahren oder sowas, würde ich sagen, war das mal ein ganz populärer Kriminalfall. Sie hat nämlich mehrere Menschen umgebracht, war so eine sehr berühmte Axtmörderin und hat sich dann im Gefängnis bekehrt, hatte natürlich schon vorher ihr Todesurteil gehabt und hat da halt Jesus gefunden, was ich sowieso schon immer total berührend finde, ne, wenn solche Leute, die sich eigentlich so weit aus dem Willen Gottes bewegt haben, dann doch noch irgendwann zu Jesus finden, finde ich den Hammer. Und ist trotzdem hingerichtet worden, obwohl es natürlich ganz viele fromme Proteste dagegen gab und viele der Meinung waren, dass eine weltliche Organisation nicht irgendwie ein Kind Gottes hinrichten darf. Und ihre letzten Worte da in der Hinrichtungszelle waren dieses "I'm gonna see Jesus", also ich werde Jesus sehen oder ich gehe jetzt, um Jesus zu sehen. Und das berührt mich echt irgendwie jedes Mal, ne? So dass man in seinem letzten Moment, wenn man weiß, irgendwie, jetzt bin ich noch ein paar Minuten hier am Leben und dann bin ich tot. Also wenn man dann diese Gewissheit hat, ja, ich werde Jesus sehen und deswegen ist das hier nicht der schlimmste Moment meines Lebens, sondern es ist eigentlich nur ein neuer Anfang und in einem Sinne sogar fast irgendwie der beste Moment meines Lebens, denn jetzt kommt irgendwie das Richtige. Also ich hoffe, dass wir alle diese Zuversicht haben, irgendwie, dass wir wissen, ja, irgendwann werden wir tatsächlich Jesus sehen. Und wir müssen keine Angst davor haben, sondern man kann sogar schon ein bisschen Vorfreude haben, auch wenn man das Leben natürlich liebt. Aber wir wissen, irgendwann sind wir angekommen bei unserem Herrn Jesus und das wird richtig toll sein. Ich möchte gerne noch mit euch beten vorher. Das ist mir Freitag sehr klar geworden. Also es war wie so eine kleine Erkenntnis, eigentlich eine Sache, die ich schon immer gewusst habe, aber die mir dann nochmal ganz wichtig geworden ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es Menschen gibt, die sich extrem für irgendwelche Berühmtheiten interessieren, also Stars irgendeiner Art, irgendwelche Rockstars oder Filmstars, die sie ganz besonders verehren. Leider sind ja dann die Leute, die am meisten verehrt werden, auch die, die es am wenigsten verdient haben. Aber das hat damit nichts zu tun. Und sie sammeln also alle Poster, die es davon gibt, und jeden Zeitungsausschnitt, den sie finden können, und haben alle Bilder, die es da gibt, und jedes Konzert gesehen und 1000 DVDs und alles Mögliche. Und sie wissen eigentlich alles über diesen Menschen, aber sie kennen den Menschen selber nicht. Und wenn sie ihm dann auf der Straße begegnen, nachdem sie ihn schon monatelang verfolgt haben, dann freut er sich auch nicht darüber, sie zu sehen, sondern ruft die Polizei und sagt: "Hey, ich kenne euch nicht, haut ab." Und ich finde das total traurig, dass das nicht nur in diesen weltlichen Sachen so ist. Hier brummen Monitore tierisch, kann man die irgendwie ausmachen? Dass das nicht nur im weltlichen Bereich so ist, sondern dass das im Geistlichen ganz genau das Gleiche ist. Und ich merke, dass so gerade die Theologen, also die richtigen Theologen, Theoriologen halt, dass das Leute sind, die super viel Ahnung von der Bibel haben, aber ganz oft überhaupt nicht an Jesus glauben. Ich habe jetzt neulich so einen jüdischen Theoriologen gelesen, der überzeugt davon war, dass Jesus gekreuzigt ist und auferstanden ist, der also alles irgendwie gecheckt hat und gesagt hat: "Ja, hundertprozentig sicher, dieser Jesus ist auferstanden" und kein Christ geworden ist. Also der tatsächlich irgendwie das alles glaubt, aber dann auch nur meint so: "Ja, das ist wieder irgendwie so ein tolles jüdisches Phänomen, was unser Gott halt macht", aber er zieht irgendwie nicht die richtigen Schlüsse daraus. Oder dann höre ich gerade Philosophievorlesungen von irgendeiner amerikanischen Uni, deren Namen ich immer vergesse. Und der Typ redet irgendwie über die Entwicklung des christlichen Denkens und weiß alles. Er kennt die Bibel besser als ich. Er kennt die Kirchengeschichte so gut, wie ich es mir wünschen würde. Und trotzdem, irgendwie kommt dann in einer Philosophievorlesung von ihm: "Tja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube gar nicht mehr dran, dass es diesen Jesus überhaupt gegeben hat." Und das finde ich so abgefahren, wenn, dass es Leute gibt, die das Buch kennen, aber den Autor nicht. Und ich möchte das nicht, dass das bei uns passiert. Also ich möchte nicht irgendwie jetzt 8-mal über Jesus predigen und nachher kennt ihr alles, was man über Jesus wissen kann, aber ihr kennt Jesus selber nicht. Also ich meine, das wäre eine Katastrophe. Dann hätte ich es lieber komplett andersrum, dass jeder irgendwie Jesus kennenlernt und weiß, wer er ist und mit ihm lebt, aber keine Ahnung hat, was in der Bibel dazu steht. Gibt so einen Typen, dessen Namen ich immer vergesse, irgendwie, der war früher in der Heilsarmee Prediger und der konnte nicht lesen und er war auch nicht der Allerhellste. Und deswegen hat er irgendwie beim Predigen hat er immer eine riesen Bibel mitgehabt, die er oft falsch rumgehalten hat, weil er wohl noch nicht mal erkennen konnte, wie rum jetzt irgendwie die Bibel zu halten ist. Und hat immer ganz merkwürdige Gleichnisse erfunden, die Jesus angeblich gesagt haben soll. Und hatte aber echt so eine Liebe irgendwie zum Herrn, dass er echt viele Leute damit bekehrt hat, ne? Also die dann irgendwie Jesus kennengelernt haben, danach festgestellt haben, ja, in der Bibel steht es doch ein bisschen anders irgendwie als das, was dieser Mann da gepredigt hat. Aber er war halt hundertprozentig mit Jesus am Start. Und ganz ehrlich, ich mag lieber solche Leute irgendwie als Leute, die das Neue Testament in Griechisch auswendig können, aber irgendwie nichts von Jesus haben. Das soll nicht so sein. Ja, und deswegen lassen wir uns noch mal ein bisschen Zeit nehmen und uns noch mal auf den Herrn ausrichten und den Heiligen Geist einladen und Jesus bitten, dass er an unseren Herzen arbeitet und dass er gerne unsere Herzen durch den Verstand erreicht, aber dass es auch nicht im Verstand hängen bleibt, sondern also dass wir lieber mit mehr Liebe zu Jesus heute hier rauskommen als mit mehr theoretischem Wissen. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du uns den Heiligen Geist sendest, der uns an alles erinnern wird, was du gesagt hast. Gott, du sagst auch, dass die Wahrheit uns frei macht und dass du die Wahrheit selber bist. Und so laden wir dich ein, Gott, dass du auf eine spürbare Weise hier bist. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen total zur Ruhe bringst vor dir. In Jesu Namen bete ich, dass jetzt alle Gedanken schweigen. Dass wir nicht die ganze Zeit uns mit dem beschäftigen, was nächste Woche kommt, sondern dass wir wirklich hier und jetzt sind, um dir zu begegnen, Jesus. Gott, ich bete, dass du uns allen begegnest. Gott, ich bete mir, dass du die alten Hasen wieder neu auf dich ausrichtest und uns eine Liebe zu dir gibst, die wir vielleicht so aus den Anfangsphasen unseres Christentums kennen, und wir aber dann wieder verloren haben. Jesus, ich bete mir, dass die Leute, die vielleicht hier sind und noch nicht mit dir leben und die unsicher sind, ob es dich gibt und ob du wirklich auferstanden bist, dass die eine Erfahrung mit dir machen und einfach merken, dass es wahr ist, was wir sagen. Halleluja. Jesus, ich bete, dass du in uns Gestalt annimmst, Herr, und dass die Liebe zu dir einfach immer tiefer wird und leidenschaftlicher. Jesus, bitte dich, dass wir echt Leute sind, die eine Romanze mit dir haben. Herr, du sagst, dass deine Gemeinde die Braut Christi ist, Herr. Und ich mag mir nicht mehr so eine Ehe mit dir vorstellen, irgendwie, wo man nebeneinander herlebt und keine Leidenschaft und keinen Spaß mehr irgendwie einander hat. Herr, sondern ich möchte so eher irgendwie, dass es eine Liebe ist, die immer tiefer wird und diese Beziehung zu dir immer heftiger wird. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ist der dritte Teil einer längeren Predigtreihe über Jesus. Im ersten Teil ging es darum, dass Jesus bereits im Alten Testament auftaucht, und dass viele Propheten damals Einblicke da rein gehabt haben, wie Jesus einmal aussehen wird und was er genau ist, und teilweise super genaue Details haben, wie die Stadt, in der er geboren wird, die Art, wie er stirbt und über seine Auferstehung und alles mögliche andere auch. Ich habe jetzt das nochmal nachgelesen und eine Quelle gefunden von so einem Forscher, der sagt, es wären 332, habe ich das Freitag auch gesagt? Ich glaube 332 irgendwie einzelne Bibelstellen, die im Alten Testament stehen und die Jesus genauso erfüllt hat. Und ja, ich glaube, ich werde mir das Buch auch irgendwann mal kaufen und das dann irgendwie richtig durcharbeiten, irgendwie, damit ich das auch alles weiß. Aber es ist auf jeden Fall schon echt eine ganze Menge irgendwie Sachen, die da auf Jesus hinweisen und die er erfüllt hat. Also allein das zeigt schon, dass er wirklich von Gott gekommen sein muss, denn das kann sich kein Mensch mehr ausdenken. Zweiter Teil war die Weihnachtspredigt, die wir auf den zweiten Advent vorgelegt haben, wo es dann um Jesu Geburt ging und darum, wer Jesus eigentlich ist und dass eigentlich durch die ganze Bibel durch es immer klar war, Jesus ist komplett Mensch und er ist komplett Gott. Und dann sind wir ein bisschen in die Kirchengeschichte reingegangen und haben gesagt, dass 451, das auch dann von der Kirche genauso festgelegt worden ist nach einigen Diskussionen, dass Jesus halt tatsächlich beides ist, Gott und Mensch, auch wenn man das überhaupt nicht verstehen kann. Und heute möchte ich gerne über das Leben Jesu reden. Ist auch schon wieder ein Thema, das ist total ausufernd eigentlich. Da könnte man Predigtreihen drüber halten, wenn man alles zusammennehmen würde, was uns an ihm fasziniert. Aber so viel Zeit habe ich nicht, deswegen bringe ich es auf eine einzelne Predigt runter. Es ist so, dass wir eigentlich nicht besonders viele Informationen darüber haben, was Jesus in seinem irdischen Leben gemacht hat. In den Evangelien steht ein bisschen was zum Anfang, wie er geboren worden ist. Dann steht sehr viel über die ungefähr 3 Jahre seines Dienstes, wo er umhergezogen ist, gepredigt hat und Kranke geheilt hat, alle möglichen übernatürlichen Sachen getan hat und dann Kreuzigung und Auferstehung. Aber es steht vergleichsweise wenig darüber drin, wie er seine Kindheit verbracht hat, was er als Jugendlicher gemacht hat und so weiter. Da gibt es, soweit ich mich erinnere, eigentlich nur eine Geschichte, nämlich wo er 12 Jahre alt ist und das ist das Einzige, was darüber drinsteht, was Jesus zu der Zeit getan hat. Das muss uns auch nicht verwundern, weil das auch so üblich ist. In antiken Lebensbeschreibungen steht normalerweise nichts über die Kindheit. Das scheint Leute damals nicht so interessiert zu haben. Man ist noch anders an Biografien rangegangen, als das heute ist. Und deswegen hat man sich auch bei Jesus jetzt nicht darum gekümmert, exakt aufzuschreiben, wie er seine Kindheit verbracht hat. Das war scheinbar irgendwie eher eine uninteressante Sache. Jetzt ist es aber so, dass ihr euch das vielleicht auch vorstellen könnt, wenn man so eine berühmte Persönlichkeit hat und es werden immer mehr Anhänger und immer mehr Leute, die an ihn glauben und die ihn erlebt haben, dass es auch immer mehr Spekulationen darüber gibt, was dieser Mensch denn vielleicht erlebt hat in der Zeit, über die nichts überliefert ist. Und so gibt es einen ganzen Haufen von Schriften, die sich damit beschäftigen, was Jesus als Kind getan hat. Teilweise sind die erst ganz schön spät geschrieben worden, einige sogar erst im Mittelalter. Manche sind irgendwie auch schon relativ nah noch irgendwie an diesen zeitlichen Ereignissen dran. Und alle diese Schriften sind falsch. Alle diese Schriften, die es damals gegeben hat, zur Zeit der ersten Christen, als noch Leute gelebt haben, die Jesus persönlich irgendwie im Fleisch, wie die Bibel das so schön sagt, kannten, die haben alle gesagt so, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht und haben alles aussortiert, also alles von Zeitzeugen aussortiert. Und teilweise ist das auch, wenn man das liest, dann merkt man schon, da kommt ein ganz komischer theologischer Einschlag rein, die wollen irgendwie etwas anderes zeigen, da geht es gar nicht darum, das Leben Jesu zu beschreiben, sondern sie wollen irgendwie ihre eigene Philosophie irgendwie in das Christentum hinein interpretieren und manchmal merkt man auch irgendwie, dass das einfach nur komplett Mythen und Märchen sind. Und ich wollte euch mal ein Beispiel vorlesen, das ich gefunden habe und das ich also so lustig fand, dass ich euch das nicht gerne vorenthalten wollte. Es ist aus dem sogenannten Kindheitsevangelium von Thomas, ist wahrscheinlich in Syrien entstanden, so um das 2. Jahrhundert nach Christus und hat also, wie gesagt, nichts mit der Wahrheit zu tun und ist einfach so eine Fantasterei irgendwie darüber, wie er sich gedacht hat, dass dieser Jesus vielleicht gelebt haben könnte. Und falls du jetzt so deine eigenen Kindheitserlebnisse darin wiederfindest, würde ich mich gerne nach dem Gottesdienst mit dir im Büro treffen, um dir die Hände aufzulegen und vielleicht dein Leben zum Positiven zu verändern. Der Sohn des Schriftgelehrten Annas aber stand dort bei Josef. Er nahm einen Weidenzweig und brachte damit das Wasser, das Jesus zusammengeleitet hatte, zum Abfließen. Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm, du Frecher, du Gottloser, du Dummkopf. Ich lasse das eurer Fantasie, wie man das heute anders übersetzen könnte. Was haben dir die Gruben und das Wasser zu Leide getan? Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Baum verdorren und weder Blätter noch Wurzeln tragen. Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar. Hernach aber ging er mehrmals durch das Dorf. Da stieß ein heranlaufender Knabe an seine Schulter. Jesus wurde erbittert und sprach zu ihm, du sollst auf deinem Weg nicht mehr weitergehen. Sogleich fiel der Knabe hin und starb. Einige aber, die sahen, was geschah, sagten, woher stammt dieser Knabe, dass jedes Wort von ihm gerade fertige Tat ist? Da kamen die Eltern des Verstorbenen zu Jesus, schalten ihn und sagten, also, da du so einen Knaben hast, kannst du nicht bei uns im Dorfe wohnen. Oder lehre ihn zu segnen und nicht zu fluchen, denn er tötet unsere Kinder. Da rief Josef, der offenbar sehr mutig war, den Knaben beiseite und wies ihn mit den Worten zurecht. Warum tust du solche Dinge, dass die Leute leiden müssen und uns hassen und verfolgen? Jesus antwortete, ich weiß, dass diese Worte nicht die deinen sind. Trotzdem will ich um deinetwegen schweigen. Jene aber sollen ihre Strafe tragen. Und alsbald erblindeten die, welche ihn angeklagt hatten. Also, total gruselig eigentlich. Und ich denke mal, irgendwie, also jeder, der bisschen Evangelien gelesen hat, der wird sofort erkennen, irgendwie, dass das völliger Blödsinn ist und dass das im Grunde genommen irgendwie auch ein Angriff irgendwie auf Jesus ist und also dass es wahrscheinlich auch möglicherweise zumindest auch etwas war, was in böser Absicht geschrieben war, nämlich um irgendwie den Retter dieser Welt irgendwie zu diskreditieren und irgendwelche komischen Sachen in sein Leben hinein zu interpretieren. Ich habe euch das mal vorgelesen als so eine ganz allgemeine Sache. Also falls ihr irgendwo mal wieder hört, irgendwie, dass es irgendwelche Kindheitserinnerungen Jesu gibt und irgendwelche Evangelien, die irgendwer irgendwann mal wieder gefunden hat und dass die jetzt irgendwo das wahre Bild von Jesus rüberbringen, glaubt es einfach nicht. Und das Blöde ist mir, dass fast jede populärwissenschaftliche Darstellung über Jesus, alles was ihr irgendwie da im National Geographic lest oder in irgendwelchen komischen Fernsehsendungen seht, das beruht fast immer auf solchen seltsamen Zeugnissen. Und das hat nichts Wissenschaftliches an sich, sondern es ist einfach irgendeine Spintisiererei und wir sollten dem auf keinen Fall Glauben schenken und lieber sogar dagegen argumentieren und sagen, dass es nicht unser Jesus ist, dass es auch nicht ist, so wie Jesus wirklich war, sondern dass es einfach eine Erfindung ist und lieber zum echten Jesus stehen. Es gibt vieles nun, was uns an diesem Leben Jesu total faszinieren kann und ich bin auf mehr Sachen gekommen, die mich beeindrucken, als die beiden Sachen, über die ich reden werde. Aber ich glaube, dass das die Sachen sind, die in der Geschichte am meisten Interesse hervorgerufen haben und auch wenn ich sagen würde, ich müsste mich für zwei Sachen entscheiden, dann würde ich sagen, es sind diese beiden. Und das eine ist, Jesus lebte vollkommen heilig und das zweite ist, Jesus lebte vollkommen übernatürlich. Über beides, wie redet das Neue Testament, ständig. Redet ständig darüber, dass Jesus keine Sünden getan hat. Und wenn du dir dann mal die Evangelien durchliest, ist eigentlich auf jeder Seite mindestens ein Wunder, das Jesus getan hat. Es sei denn, du bist ganz vorne bei den Geschlechtsregistern. Und ansonsten ist es eigentlich, egal wo Jesus hingekommen ist, überall war das Übernatürliche, überall war Heiliger Geist und überall ist es abgegangen. Und ich meine, dass das irgendwie unsere Wahrnehmung von dem, was Jesus ist und wer er für uns sein kann, maßgeblich prägen sollte. Und wir haben als Jesus-Freaks mal eine Vokabel erfunden, die hat es tatsächlich vorher nicht gegeben, und das ist das Wort Jesus-mäßig. Und Jesus-mäßig heißt komischerweise für viele Leute nur, dass man heilig lebt und einen hohen moralischen Standard hat, aber man übersieht dabei, dass Jesus nicht nur heilig war, sondern dass er auch komplett übernatürlich war. Und deswegen meine ich mir das, wenn wir Jesus-mäßig sagen, sollten wir uns nach beidem sehnen. Wir sollten das Übernatürliche in unserem Leben haben wollen und wir sollten Heiligkeit in unserem Leben haben sollen. Wir sollten eigentlich das Ziel haben, ja, das traue ich mich immer schon fast gar nicht zu sagen, aber im Grunde habe ich das Ziel auch. Ich möchte gerne der heiligste Mensch sein, der lebt und ich möchte gerne der übernatürlichste Mensch sein, der lebt. Und ich weiß, ich bin von beidem echt meterweit entfernt, ach kilometerweit eigentlich oder vielleicht sogar noch größer, gibt es in beiden Bereichen irgendwie Leute, die viel weiter sind als ich, aber ich möchte doch wenigstens dieses Ziel haben, weil ich Jesus gerne wirklich ähnlich sein möchte. Und ich fange mal an bei, dass Jesus heilig lebte. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Weil wir nun aber einen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das hat den Schreiber des Hebräerbriefes, man weiß leider nicht genau, wer es war, aber das hat diesen Schreiber des Hebräerbriefes offenbar echt beeindruckt. Der sagt so, ja, Jesus war genau wie wir. Er hat nicht hier als Gott gelebt, sondern er hat als Mensch gelebt. Er war den gleichen Versuchungen ausgesetzt wie wir und er hat standgehalten und ist nicht in Sünde gefallen. Er hat in derselben Welt gelebt, die war genauso schlecht wie unsere Welt auch. Er hatte die gleichen Schwierigkeiten, aber er hat es irgendwie hingekriegt, standhaft zu bleiben. Und das fasziniert den Typen, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Auf der anderen Seite ist eigentlich noch genau das Gleiche, sagt er auch, deswegen kann Jesus Mitleid mit uns haben. Das heißt also, wenn du in Anfechtung bist und sagst, hey, mein Leben ist gerade voll anstrengend und ich habe echt Schwierigkeiten, bei Gott zu bleiben und den Glauben zu halten und auch nur einigermaßen heilig zu leben, dann wird nicht die Antwort Jesu sein, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so schwer ist, ich habe das doch auch geschafft, sondern er wird ein Mitleid Gottes da sein, der sagt, ja, ich weiß das. Ich bin auch mal in deinen Schuhen gelaufen. Ich weiß, es kann verdammt schwer sein, in dieser Welt zu sein. Es kann echt hart sein. Und ich habe da wirklich Mitleid mit mir und mit dir. Und werde deswegen natürlich auch alles tun, was ich kann, um dir zu helfen. Aber ich glaube, dass das Beeindruckende daran eigentlich mehr ist, dass Jesus in dieser Welt gelebt hat und es trotzdem hingekriegt hat, nicht zu sündigen. Denn wenn Jesus unser Vorbild ist, dann heißt das, auch wir können das. Es muss möglich sein, in dieser Welt zu sein, in Anfechtungen zu leben und trotzdem nicht Gottes Willen zu übertreten, sondern immer noch nach Gottes Maßstäben zu leben. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und ganz ehrlich, ich kann mir das auch irgendwie manchmal gar nicht vorstellen. So mein Ideal ist eigentlich, dass Gott irgendwann mal etwas macht, dass alle Anfechtungen, die um mich herum sind, einfach weg sind. Und dann, so stelle ich mir vor, werde ich es hinkriegen, heilig zu leben. Endlich. Gibt so einen Spruch von Oscar Wilde, englischer Schriftsteller, den ich echt gerne lese. Und der hat gesagt, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Ich habe so das Gefühl, dass das auch auf viele von uns zutrifft und wir sagen, ja, also ich würde ja gerne irgendwie, aber ich kann einfach nicht. Solange irgendwie Versuchung da ist, kann ich nicht heilig leben. Solange überall irgendwie Sunpoint-Werbungen hängen, kann ich mir nicht vorstellen, wie meiner Frau in Gedanken treu zu bleiben. Und solange überall irgendwie an jeder zweiten Wand Zigarettenautomat hängen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich aufhöre zu rauchen und so weiter und so weiter. Ich habe zwar jede Menge gute Vorsätze und Maßstäbe, aber ich kriege es einfach nicht hin, danach zu leben, solange diese ganzen Anfechtungen da sind. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, doch, das funktioniert. Jesus hat es auch gekonnt, er war als Mensch hier, er hatte die gleichen Sunpoint-Werbungen oder was es damals als Äquivalent dazu gab, er hatte die gleichen Schwierigkeiten und er hat es trotzdem geschafft, irgendwie da durchzukommen und er ist nicht gefallen, sondern ist seinen Maßstäben treu geblieben. Und es ist so wichtig, irgendwie das zu kapieren, weil es nämlich heißt, dass der Standard, nach dem du lebst, nicht davon abhängig sein kann, wie die Welt um dich herum aussieht. Und das ist so eine Sache, die muss bei uns wirklich sacken. Es geht nicht darum, dass die Welt um uns perfekter wird und dann werden wir perfekter, sondern es geht irgendwie darum, so eng mit diesem Gott zu leben, dass wir immer weniger nach den Maßstäben dieser Welt leben und immer mehr irgendwie nach den Maßstäben, die in unserem Herzen sind. Und wenn du dein ganzes Leben immer nur davon abhängig machst, was andere Leute von dir erwarten oder was irgendwie der böse Teufel an Anfechtung in dein Leben hineinbringt, dann wirst du niemals wirklich im Reich Gottes leben. Dann wirst du errettet sein, Gott wird dich lieben, alles ganz toll, aber du wirst es niemals hinkriegen, irgendwie so wie Jesus zu sein und du wirst es niemals hinkriegen, dein Leben wirklich auf Gottes Wort aufzubauen. Und deswegen müssen wir irgendwie da reinkommen, dass wir eine Unabhängigkeit davon haben. Ich meine, ich habe früher manchmal gedacht, ich würde gerne ins Kloster gehen. Und Kloster ist mir total super, irgendwie da sind nur Christen um mich herum, da sind keine Leute, die mir irgendwelche schwierigen, fiesen Fragen stellen. Da kann ich den ganzen Tag irgendwie beten und Bibel lesen und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg Gottes ist. Und es ist auch nicht mehr das, was Jesus vorgelebt hat. Jesus ist nicht Mensch geworden, hat sich dann irgendwie völlig aus der Welt zurückgezogen und in dieser komischen Sekte gewesen und hat sich danach kreuzigen lassen, sondern er war mittendrin und hat gezeigt, dass es trotzdem funktioniert. Und darin ist ja unser Vorbild. Wir können in der Welt bleiben, aber trotzdem nicht von der Welt sein. Wir können in der Welt sein und trotzdem wie frei sein von dem, was die Welt uns anbietet und können so stark in unserem Gott verwurzelt sein, dass wir nicht auf alles eingehen müssen, was die Welt uns sagt. Und letzten Endes behaupte ich, dass es das ist, wofür Jesus gestorben ist. Römerbrief ist sehr klar da drin, möchte ich euch auch mal empfehlen. Lest vielleicht mal so Römer 4 bis 7, da ist einiges wieder darüber drin, wofür Jesus gestorben ist, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, wie wir mit Sünde umgehen können. Und der Römerbrief ist eigentlich sehr klar da drin, dass Jesus nicht gestorben ist dafür, dass wir Vergebung der Sünden haben. Und ich weiß, das ist eine provokante Aussage, aber wenn es nur das wäre, wenn Jesus gestorben ist dafür, dass Gott uns vergibt, dann würde das christliche Leben so aussehen, dass du sündigst, zu Gott gehst, um Verzeihung bittest, Gott sagt, okay, du sündigst, bittest um Verzeihung, du sündigst, bittest um Verzeihung und so weiter. Aber Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir die Vergebung haben, sondern Jesus ist dafür gestorben, dass wir frei sind von Sünde. Dass wir dahin kommen können, dass wir gar nicht mehr irgendwie Gott ständig um Vergebung bitten müssen, weil wir nämlich gar nicht mehr irgendwie die Sachen tun, die wir die ganze Zeit getan haben, sondern weil Freiheit ist in unserem Leben. Jesus selber sagt das total deutlich in Johannes 8, sagt er, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Nicht Vergebung, sondern Heiligkeit. Ein Leben, das genauso aussieht, wie Gott selber es, wie Gott selber ist und wie Jesus Christus es vorgelebt hat. Und ich glaube ganz ehrlich, dass da wir als Jesus-Freaks den größten theologischen Bock geschossen haben, den wir überhaupt geschossen haben. Also wir haben sicherlich einige ganz seltsame Sachen auch gelehrt, neben sehr vielen guten Zeug. Aber ich glaube, das Merkwürdigste, was wir an Theologie rübergebracht haben, ist, dass wir damit zufrieden sind, dass Gott uns vergibt und uns so mag, wie wir sind. Und dass das mir das Ziel Gottes wäre. Ich kann mich erinnern, so aus der Urzeit mit Jesus Freaks, da gab es noch so ein Lied, da hieß es auch drin, also selbst wenn ich meine Mutter getötet hätte, müsste ich jetzt irgendwie keine Angst vor dir haben, denn du liebst mich trotzdem, so sinngemäß. Und ja, es ist wahr, es ist 100% richtig, egal was du tust, Gott wird dich immer lieben, Gott wird dir niemals etwas vorhalten, aber es ist auch nicht das Ziel Gottes, dass wir weiter so leben. Es ist nicht mehr das Ziel Gottes, dass wir immer wieder irgendwie vor den gleichen Stein stoßen, dass wir immer wieder an den gleichen Sachen hängen bleiben und er uns vergibt, sondern es ist das Ziel Gottes, dass wir frei werden davon und dass wir eine Heiligkeit widerspiegeln, wie Jesus Christus das getan hat. Ja, ich weiß, das wäre fast schon irgendwie ein Amen wert, aber ich stehe auch, wenn ihr das nicht machen wollt. Das Zweite ist, Jesus war nicht nur vollkommen heilig, sondern er war auch noch total übernatürlich. Und ich glaube, dass Jesus auch das nicht von Anfang an war. Und auch das irgendwie ist ein klarer Hinweis darauf, dass solche Schriftstellereien wie da das Kinderevangelium des Thomas, dass es falsch war. Denn Jesus hat hier auf dieser Welt als Mensch gelebt und er hat seine Wunder als Mensch getan und er hat sie nicht als Gott getan. Und ich wehre mich mittlerweile echt irgendwie sehr dagegen, wie dass man Jesus auf so ein Podest stellt und sagt, wie alles, was er getan hat, hat er als Gott getan. Denn wenn das der Fall war, kann er für keinen von uns ein Vorbild sein. Dann wird es unmöglich sein, ihm nachzueifern, weil du immer sagen musst, ja, ich bin nicht Gott und deswegen kann ich nicht das tun, was Jesus getan hat. Aber Jesus hat eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Und er hat gesagt, hey, wer mich glaubt, der wird die gleichen Sachen machen, die ich auch mache und er wird sogar noch größere Wunder tun können als ich. Und ich kann mir selber nicht vorstellen, worüber Jesus da geredet hat. Ich habe keine Ahnung, was er meint mit größere Wunder als ich. Und ich wäre schon total glücklich da, wenn ich die gleichen Wunder erleben würde wie er. Das wäre schon gar nicht schlecht. Aber trotzdem ist es irgendwie das, was Jesus uns mitgegeben hat, nämlich ihr könnt das Gleiche machen. Und deswegen heißt es ganz klar, er hat es nicht mehr aus Gott getan, sondern er hat es als Mensch getan. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus kein Wunder getan hat, bevor er im Jordan getauft worden ist von Johannes dem Täufer und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn gekommen ist und dann der Heilige Geist auf ihm geruht hat und erst dann ist er losgegangen und hat das Übernatürliche getan. Und ich bitte euch, euch das nicht so komisch kitschig vorzustellen. Also es ist nicht, dass Jesus aus dem Wasser aufgestanden ist und dann ist irgendwie so eine fiese Denkmalstaube irgendwie runtergekommen und hat sich auf ihn gesetzt, sondern das war irgendwie, es ist, man hat einfach etwas gesehen, man hat sichtbar gesehen, wie der Heilige Geist runtergekommen ist und auf Jesus geruht hat. Und dann geht er los und wird erstmal vom Teufel versucht, stellt sich dagegen, bleibt heilig da drin und danach geht er aus der Wüste raus und fängt mit seinem übernatürlichen Dienst an. Und es ist bei uns genau das Gleiche. Keiner von uns hat als Mensch die Möglichkeit, irgendetwas Übernatürliches zu tun. Keiner von uns hat irgendwie die Möglichkeit, Gott aus sich heraus zu hören, Kranke zu heilen oder sonst irgendetwas Übernatürliches zu machen. Aber wenn wir den gleichen Heiligen Geist haben, wie Jesus hatte, dann können wir das auch. Und ich glaube, dass deshalb so wichtig ist, was Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Nämlich sagt er zu seinen Jüngern, hey, bleibt in Jerusalem, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch gekommen ist. Und danach geht los und seid meine Zeugen überall auf der Welt. Und dann bleiben sie da in Jerusalem, bis dann das Feuer des Heiligen Geistes auf sie kommt, sind in diesem Obergemach und auf einmal irgendwie ein spürbarer Wind in diesem Raum und sichtbare Feuerzungen. Und auf einmal ist der Heilige Geist auf ihnen und ihr Leben verändert sich total. Echt, das musst du auch mal nachlesen. So zwischen der Kreuzigung und Pfingsten hast du eine total verängstigte Jüngerschar, die sich Gedanken darüber gemacht haben, alles aufzugeben, die gesehen haben, dass ihre Hoffnungen am Kreuz gestorben sind und die keinerlei Glaubensmut hatten. Und dann kommt der Heilige Geist und diese Leute verändern die Welt, sind bereit, irgendwie für Jesus zu sterben, zünden irgendwie das ganze römische Reich mit dem Evangelium an und es ist irgendetwas passiert, als dieser Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und die große Botschaft wie an Pfingsten ist eigentlich, es gibt nur einen Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du den gleichen Heiligen Geist, den Jesus Christus hatte. Den gleichen Heiligen Geist, den Paulus hatte. Den gleichen Heiligen Geist, den irgendeiner deiner Glaubenshelden hat, wer auch immer das ist. Der gleiche Heilige Geist wie bei Maria Woodworth Etter, die ich sehr bewundere, oder John G. Lake oder wer auch immer. Es ist der gleiche Heilige Geist. Und irgendwie komme ich echt immer wieder so an diesen Punkt, dass mich die reine Beschäftigung mit Jesus Christus in der Bibel total herausfordert, weil ich immer wieder merke, er kann echt mein Vorbild sein. Und er ist nicht irgendwie abgehoben, sondern ich habe sehr ähnliche Startvoraussetzungen wie er und ich kann ihm nachfolgen und nacheifern und ich kann so leben wie er. Es gibt im Moment so einen Theologen, der recht modern ist, also tatsächlich auch irgendwie unter Theologen irgendwie so Stars, die dann alle mal gut finden, ist ein Engländer, heißt N.T. Wright, und der hat mal ein Statement abgegeben, das ich sehr nachdenkenswert finde. Er hat gesagt, dass die Reformation eine Antwort darauf gegeben hat, warum Jesus Christus sterben musste. Und das ist das, was eigentlich jeder Christ weiß. So, ja, Jesus ist mindestens dafür gestorben, dass meine Sünden vergeben sind und ich in den Himmel kommen kann. Und dann geht er weiter und sagt, aber die Reformation hat keine Antwort darauf gegeben, warum Jesus leben musste. Und ich dachte so, ja, das stimmt. Ich glaube, dass die meisten Christen, wenn ich sie fragen würde, warum musste denn Jesus leben, dass sie sagen würden, keine Ahnung. Oder vielleicht dann, ja, um zu sterben und aufzustehen. Weil das ist irgendwie das, was uns am meisten beschäftigt und am meisten fasziniert hat über die letzten vielen Jahrzehnte. Und ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage ist, warum musste Jesus leben? Um uns zu zeigen, wie ein Mensch mit Gott leben kann. Um uns zu zeigen, was möglich ist, wenn jemand im Glauben lebt, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs ist und wirklich erlöst ist. Jesus zeigt uns, was dann geht. Und für mich ist Jesus sowas wie so ein Coach, heißt das. Ich weiß nicht, ob es auch ein deutsches Wort für gibt, wahrscheinlich, aber das kenne ich gerade nicht. Ist auch nicht so meine Welt. Es kommt nicht, kommt aus der Welt des Sports. Ach, Trainer? Oh. kann ich doch, ja, wie gesagt, also Sport ist die Welt, in der ich mich nicht oft aufhalte. Und ich habe gehört, es gibt so persönliche Fitnesstrainer, Personal Fitness Coaches, und die haben meistens irgendwelche Promis, also bei Madonna habe ich es mal gelesen, vielleicht ich gehe davon aus, dass es auch noch andere gibt, die das haben. Und das sieht wohl so aus, dass die dann mit dem Promi zusammen Sport treiben. Und sie gehen dann irgendwie in so einen Laufteil, trimm dich, Fahrt oder keine Treidel, Hamsterrad, Treidelfahrt, keine Ahnung, also ihr seid da wahrscheinlich mehr die Experten drin. Und dann sieht das so aus, wie dass die zusammen laufen und weil natürlich der Trainer ein bisschen fitter ist als der Typ, den er trainiert, läuft der immer so ein bisschen voraus. Und das schafft dann irgendwie so einen Ehrgeiz, dass man sagt so, boah, den hole ich aber ein. Und wenn man ihn dann fast eingeholt hat, dann läuft er wieder ein Stück weiter und man sagt sich, boah, das schaffe ich jetzt aber auch noch. Und kommt weitaus über das Maß hinaus, wie das man normalerweise schaffen würde, wenn man alleine auf dem Treidelpfad wäre. Und ich sehe Jesus Christus als etwas sehr, sehr Ähnliches oder das Leben von Jesus sehe ich als etwas sehr Ähnliches. Immer wenn ich gerade mir das Gefühl habe, so ich habe jetzt so meine maximale Laufleistung erreicht und ich bin glücklich mit dem, was ich erlebe, dann lese ich in den Evangelien, dass Jesus wieder so ein ganz kleines Stück vor mir unterwegs ist und ich renne irgendwie weiter hinterher und sage, Mensch, das will ich auch schaffen. Ich will genauso schnell sein wie er, ich möchte den gleichen Pulsschlag haben. Und ja, wenn ich dann wieder dabei bin einzuschlafen, dann lese ich wieder Apostelgeschichte oder Evangelien und sehe, hey, Jesus ist schon wieder irgendwie eine Nasenlänge weiter vorne und gebe mir wieder Mühe und renne hinterher. Und ich glaube, dass es das heißt, irgendwie diesem Jesus nachzufolgen, heißt, wir bleiben auf seiner Spur, wir rennen hinterher, wir verlieren ihn nicht aus dem Blick und sehen irgendwie, es gibt immer irgendwie noch mehr als das, was wir haben. Und das ist auch wieder das, was mich total begeistert und ich hoffe irgendwie, dass es euch auch irgendwie begeistert, nämlich, wir kommen einfach nicht ans Ende. Es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch mehr als das, was wir haben. Und wenn du sagst, ja, ich habe Freiheit in meinem Leben, super viel, irgendwie Jesus hat mich frei gemacht, irgendwie von Rauchen, Saufen, sonst irgendwas, Dingen, dann freu dich darüber. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann der Heilige Geist kommt und sagt so, ja, und jetzt zeige ich dir mal, wie Jesus in anderen Bereichen gelebt hat. Und jetzt mache ich dich mal frei irgendwie davon, schlecht über dich selber zu denken. Und du denkst, wow, cool, große Freiheit. Und wenn das dann da ist, kommt wieder der Heilige Geist und sagt, okay, und jetzt mache ich dich irgendwie frei davon, schlecht über andere zu reden. Und dann kommt das. Und in jedem Bereich deines Lebens kann es echt so sein, wie wenn du den Blick auf Jesus geheftet hältst, wie das im Hebräerbrief heißt, und von allen anderen Sachen wegschaust, dann wirst du wahrscheinlich immer noch sehen, wie das Jesus so ein kleines Stück vor dir herläuft und dich anreizt und dich lockt und sagt, hey, komm hinterher, da wo ich bin, ist es noch besser als da wo du bist und es gibt immer noch mehr zu entdecken. Amen. Ach, ging ja, das waren ja nur 36 Minuten. Halleluja, ich würde gerne noch für euch beten und ich würde